Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Matthias Frieber am Mikrofon. Herzlich willkommen. Kritik an Wladimir Putin. Und das von einem Top-Funktionär aus Russland. Das hört man nicht oft, das hören Sie aber bei uns heute in dieser Sendung. Juri Ganus, der Generaldirektor der russischen Anti-Doping-Agentur, spricht über den Dopingskandal in seinem Heimatland. Nächste Stufe im Brexit-Theater. Noch ist kein Ende in Sicht. Wie reagieren Fußballfans und welche Konsequenzen für den Fußballsport könnten drohen? Das besprechen wir auch in dieser Sendung. Und ist der Salutgruß der türkischen Nationalspieler politisches Statement, Provokation, vielleicht sogar Faschismus? Es wird heftig debattiert. Wir blicken heute in die Türkei und hören uns die Perspektive direkt aus Ankara und Istanbul an. Und wir sprechen über Träume, über olympische Träume von Sportlern und Sportarten und über Träume von Footballspielern, einmal im Leben NFL zu spielen. Zum Abschluss des 8. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 aktuell in Hoffenheim die Chance auf die Tabellenführung. Dafür bräuchten die Schalke einen Sieg. Aktuell steht es nach 51 gespielten Minuten aber 0:0. Am Nachmittag bereits kam es in Köln zum Duell Vorletzter gegen Letzter. Der erste FC Köln hat sich gegen Schlusslicht und Mitaufsteiger Paderborn klar mit 3:0 durchgesetzt, berichtet Armin Lehmann.
Der erste FC Köln hat seinen Heimfluch besiegt. Seit März hatte der FC zu Hause nicht mehr gewonnen. Jetzt gab es ein glattes 3:0 gegen Mitaufsteiger Paderborn. Das frühe 1:0 durch Simon Terodde fiel schon nach 8 Minuten. Dann dauert es fast 3 Minuten, bis der Videoassistent den Treffer dann auch endgültig gab. In der zweiten Halbzeit lauerte Köln auf Konter. Ein solcher führte durch Louis Schaub per Kopf zum 2:0 nach einer knappen Stunde. Das 3:0 dann durch Bornau, ebenfalls ein Kopfballtreffer nach einer Ecke. Von Paderborn kam offensiv viel zu wenig und defensiv waren die Ostwestfalen viel zu anfällig.
Sie bleiben mit einem Punkt auf Rang 18. Köln verbessert sich auf 7 Punkte und auf den 15. Platz. Torwart Timo Horn.
Das ist eine Mannschaft, die jetzt unmittelbar hinter uns stand und die wir natürlich auf Abstand halten wollten. Und ich glaube, wir haben sehr überzeugend heute Fußball gespielt, aus einer guten Grundordnung, immer wieder nach vorne auch, Akzente gesetzt von Minute 1 an und auch in der Höhe, denke ich, verdient gewonnen.
Verrückt ist dagegen die Situation in der oberen Tabellenhälfte. Die ersten 9 der Liga sind nur von 2 Punkten getrennt. Meister FC Bayern verpasste gestern den Sprung zurück an die Spitze und kassierte nach Abpfiff in Augsburg eine weitere Hiobsbotschaft. Achim Hofbauer.
Was im Spiel relativ harmlos aussah, stellt die Bayern vor ein großes Problem. Denn im Luftduell mit Augsburgs Florian Niederlechner kam Abwehrchef Niklas Süle so unglücklich mit dem linken Bein auf dem Boden auf, dass er sich das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen hat. Der 24-Jährige fällt nun monatelang aus, das hat der Verein am Vormittag bekannt gegeben. Für den gebürtigen Frankfurter ist es bereits der 2. Kreuzbandriss in seiner noch jungen Karriere. Der FC Bayern hat nun ein Problem. Nur noch 3 gesunde Innenverteidiger stehen parat. Neben Pavard und Hernandez auch der Weltmeister von 2014, Jerome Boateng, der den Verein im Sommer ja gerne verlassen hätte.
Und auch Bundestrainer Joachim Löw wird darüber nachdenken müssen, wie er den eigentlich gesetzten Niklas Süle bei der EM im kommenden Sommer möglicherweise ersetzt. Nicht wenige bringen jetzt den Namen Mats Hummels wieder ins Spiel. 3 Ergebnisse aus Liga 2. Der VfB Stuttgart hat die Tabellenführung verpasst und musste ein 0:1 gegen Kiel hinnehmen. Keine Tore zwischen Hannover und Osnabrück. Bochum und Karlsruhe trennten sich 3:3 unentschieden. In dieser Woche hat die Polizei aktuelle Zahlen zur Gewalt im Fußball veröffentlicht. In der Spielzeit 2018-19 hat es weniger Verletzte und weniger Strafverfahren gegeben als noch in der Vorsaison. Und auch die sogenannte Datei Gewalttätersport, in dieser sind etwas weniger Personen aufgeführt als noch vor einem Jahr. Wer dort erfasst ist, kann sich mit präventiven Maßnahmen der Polizei konfrontiert sehen, die damit Ausschreitungen gar nicht erst möglich machen lassen will. Thorsten Poppe berichtet jetzt aber über einen Fall aus Münster, wo sich zum ersten Mal ein Anhänger gegen eine solche Präventivmaßnahme erfolgreich vor Gericht gewehrt hat.
600 Bereichsbetretungsverbote durch die Polizei Münster seit 2015. Das behauptet die dortige Fanhilfe, die Anhänger im Umgang mit der Polizei unterstützt und überhaupt erst durch viele verhängte Betretungsverbote gegründet wurde. Die Zahl 600 erscheint realistisch. Eine ARD-Recherche zählte für den Zeitraum 2015 bis 2017 allein 430 Betretungsverbote. Darin wird dem Fußballfan angekündigt, dass er am Spieltag festgelegte Bereiche, wie zum Beispiel das Stadionumfeld, nicht betreten darf. Sonst droht eine Geldstrafe bzw. in Gewahrsamnahme durch die Polizei. Diese Maßnahme muss aber von der Polizei begründet werden. Laut Fanhilfe war das in Münster nicht immer der Fall. Deshalb hat sich nun ein Anhänger dagegen vor Gericht gewehrt.
Sie sind in der Datei Gewalttätersport registriert und halten sich regelmäßig in der gewaltbereiten Fußballszene auf.
Hieß es in einem Polizeischreiben, das der Deutschlandfunk einsehen konnte. Rechtsanwalt Cornelius Bürr hat den Fan in dem Verfahren vertreten.
Was mein Mandant gemacht hat, er hat dann einfach mal nachgefragt, welche konkrete Tatsachengrundlage denn jetzt genannt ist und was die Grundlage für diese Entscheidung sein soll, das sei ihm nicht klar. Darauf hat er keine Antwort bekommen. Was ihn dabei wirklich interessiert hat, war natürlich die Frage, wie kommt die Polizei darauf, dass ich regelmäßig im Umfeld gewaltbereiter Fußballfans anzutreffen bin?
Doch diese Begründung fehlte. Noch dazu resultierte der Eintrag in der Datei Gewalttäter Sport aus einem Ermittlungsverfahren, das zu diesem Zeitpunkt schon längst eingestellt war. Deshalb erklärte das Verwaltungsgericht Münster das Verbot in diesem Fall letztendlich für rechtswidrig. Für die Polizei Münster ist das Verfahren allerdings kein Grund, diese Maßnahme grundsätzlich nicht mehr anzuwenden.
Mehrere hundert tatsächlich Bereichsbetretungsverbote, da ist erst eins von vor Gericht eben nicht standgehalten,
rechnet der leitende Polizeidirektor Martin Mönnighoff vor.
Wir hören jeden vorher an und jeder hat die Möglichkeit vorzubringen, warum er glaubt, dass er nicht ein Bereichsvertretungsverbot verdient hat. Ich glaube, das macht ganz deutlich, dass die Leute eben halt auch sehen und das akzeptieren, wenn wir sagen, okay, du hast jetzt ein Stadionverbot, du hast die und die Straftaten begangen und dann bleibst du am besten bei den nächsten zwei, drei Risikospielen mal zu Hause.
In dem vom Gericht kassierten Bereichsbetretungsverbot war es für den betroffenen Fan jedoch wegen der fehlenden Begründung nicht möglich, ordnungsgemäß auf die polizeilichen Erkenntnisse zu reagieren. Das monierte letztendlich auch das Gericht. Laut der Fanhilfe Münster hat sich nach dem Urteil die Vorgehensweise der Polizei geändert. Auf ihrer Webseite erklärt sie:
Mittlerweile beobachten wir eine Veränderung im Vorgehen der Münsteraner Polizei, sodass nicht nur die Zahl der Bereichsbetretungsverbote rückläufig ist, sondern in den Anhörungsschreiben nun auch die polizeilichen Erkenntnisse gegen die betroffenen Personen gelistet werden.
Auch der leitende Polizeidirektor Martin Mönnighoff weist darauf hin, dass diese Maßnahme in den letzten Jahren immer weniger angewendet worden ist, aber dennoch seitens der Polizei berechtigt initiiert wird.
Wir sind der Meinung, dass wir so dezidiert auswählen, wer überhaupt in Frage kommt für ein Bereichsvertretungsverbot, dass es, glaube ich, dort zu 99,9% auch diejenigen trifft, bei denen es besser ist, wenn sie zu Hause bleiben.
Doch selbst wenn die Bereichsbetretungsverbote nun weniger werden, die Konfliktsituation zwischen Polizei und Fans wird dadurch nicht gelöst. Die Polizei erwähnt im Gespräch mit dem Deutschlandfunk zahlreiche Aktionen der Preußenfans, die solch eine Maßnahme weiter begründen. Wie zum Beispiel im Februar den Platzsturm einiger vermummter Preußenfans beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, wo die Partie für mehrere Minuten unterbrochen werden musste. Die Fanszene des SC Preußen Münster kritisiert das Vorgehen der Polizei. Überall in der Stadt finden sich entsprechende Aufkleber an Verkehrsschildern oder Stromkästen. Preußenfans gegen Repression, heißt es darauf. Denn die Anhänger fühlten sich durch die Verbote kriminalisiert, erklärt Rechtsanwalt Cornelius Bürr.
Auch wenn es sich nur in Anführungsstrichen um Bereichsbetretungsverbote handelt, für denjenigen, der davon betroffen ist, dem kann man zwar erklären, das ist eine Maßnahme der Gefahrenabwehr, aber trotzdem fühlt er sich alleine wegen der Vorwürfe, die da drin stehen, natürlich kriminalisiert auf irgendeine Art und Weise. Und merkt, dass nachdem ein Verfahren gegen ihn abgeschlossen wurde, die Polizei ihn trotzdem weiterhin belästigt.
Die Polizei kann diese Verbote übrigens alleine aussprechen. Im Gegensatz zu den Stadionverboten, wo der Fußballverein noch ein Mitspracherecht hat.
Thorsten Poppe über die Bereichsbetretungsverbote und den Konflikt zwischen Polizei und Fans. Werden auch bei den kommenden Olympischen Spielen in Tokio keine Athleten unter russischer Flagge einlaufen? Das ist durchaus denkbar, denn die Daten, die man der Welt-Anti-Doping-Agentur aus dem Moskauer Dopinglabor geben musste und schließlich gegeben hat, waren nachweislich manipuliert, sogar noch in diesem Jahr. Der Skandal um das staatlich orchestrierte Doping in Russland geht also in die nächste Runde. Marina Schweizer hat Juri Ganus, den Generaldirektor der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA, getroffen und ihn zunächst nach seiner Erklärung gefragt, für die Manipulation der Daten noch in diesem Jahr 2019.
First of all, we try to be objective. And when we analyze.
Zunächst haben wir versucht, hier objektiv zu sein. Wir haben alle Beteiligten überprüft, die an diesem Prozess beteiligt waren. Das Moskauer Labor war unter der Kontrolle des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation. Der Ausschuss hat in einigen Fällen Strafverfahren eingeleitet. Und das bedeutet, dass der Untersuchungsausschuss die elektronische Datenbank und die Materialdatenbank kontrolliert hat. Und ich möchte wissen, welche Machtstufe die Person haben musste, die die Datenbank manipuliert hat. Denn ich habe am Institut der Generalstaatsanwaltschaft in St. Petersburg Jura studiert. Und dort habe ich mit Ermittlern und Staatsanwälten zusammengearbeitet. Das hat Eindruck gemacht. Deswegen will ich sagen, die Änderungen liegen nicht im Sinne des Untersuchungsausschusses. Denn durch die Manipulationen kann die Datenbank nicht mehr als Beweismaterial in einem Strafverfahren verwendet werden. Wenn ich der Anwalt einer beteiligten Person wäre, hätte ich die Daten ja in einem Strafverfahren benutzen können. Auf jeden Fall hat der Untersuchungsausschuss die Datenbank kontrolliert und der Ausschuss ist verantwortlich. Aber nochmal, welche Macht braucht man, um die Datenbank zu manipulieren? Diese Person besitzt eine wirklich hohe Machtposition.
Das heißt, Sie meinen damit Politiker und Minister?
Ich denke nicht die Politiker, aber der Sportminister ist verantwortlich, weil er für den Transfer der Datenbank verantwortlich war, weil er dem WADA-Vorstand dafür eine Garantie gegeben hat. Und im vergangenen Jahr habe ich oft gesagt, dass die WADA nur eine authentische Datenbank ohne Änderungen gebrauchen kann. Und ich erinnere mich an Jonathan Taylor, Leiter des WADA-Compliance-Komitees, der gesagt hat, okay, wir haben die Moskauer Labordatenbank der WADA-Untersuchungsabteilung übergeben und damit wird die Untersuchungsabteilung der WADA regelmäßig, jede Woche das Compliance-Komitee über die aktuelle Situation bei der Überprüfung des Moskauer Labors informieren. Und sollte die Untersuchungsabteilung feststellen, dass Daten verändert worden sind, dann müsse das Compliance-Komitee sofort über diese Manipulation informiert werden. Und wir in Russland hatten genau die gleiche Situation. Der Untersuchungsausschuss im Parlament hat die Änderungen erkannt und ich weiß, dass die Daten an WADA-Chefermittler Günther Janger übergeben wurden. Er ist ein hochqualifizierter Experte im Bereich Cybersicherheit und sein Team ist sehr professionell. Und sie haben die Manipulationen erkannt. Und als ich die Dokumente erhalten habe, es waren die gleichen, die auch der Sportminister erhielt, war ich schockiert. Wirklich. Denn die Anzahl und der Umfang dieser Änderungen, die sind unglaublich.
Quantity and depth of this requirements, of these changes. It's unbelievable.
What are the quantities?
Von wie vielen Änderungen sprechen wir hier?
Thousands. This is thousands. All changes in this database means that.
Tausende. Das sind Tausende von Änderungen. Schattenkräfte haben versucht, Informationen über die Ergebnisse der abgeschlossenen Tests einiger Athleten aus früheren Zeiten zu verbergen. Und eines der wahrscheinlichsten Motive ist, sie haben versucht, etwas zu verstecken, um das Ansehen von Athleten zu schützen, die in dieser Zeit getestet wurden. Und welches Niveau und welche Art von Athleten müssen das in diesem Fall sein? Das sind nicht nur einfache Sportler, weil es so ein riesiger Vorgang ist. Sie umgehen die Kontrolle des Untersuchungsausschusses. Sie ändern die Datenbank. Ich bin kein IT-Experte, aber ich schätze, so wie ich die Auflagen der WADA gesehen habe, ich sehe nicht, wie es dem russischen Sportminister möglich sein soll, auf diese Frage problemlos eine Antwort zu geben.
So what kind of welche Konsequenzen muss das haben? Sie zeigen ja mit dem Finger auf den Sportminister und sagen, dass er dafür verantwortlich ist.
Nein, ich zeige nicht mit dem Finger auf jemanden. Ich möchte erst mal sagen, dass alle russischen Sportbehörden verstehen müssen, für uns ist es unmöglich, mit den alten Ansätzen voranzukommen. Die russische Dopingkrise dauert jetzt seit 5 Jahren an. Und ich denke, die Strafe wird sich am Compliance-Standard orientieren, den Kriterien, die man einhalten muss. Die Krise wird noch einige Jahre andauern, mindestens 3, 5 Jahre oder länger. Es kommt dabei auf die Position der russischen Sportbehörden an. Und wir müssen noch einmal verstehen, wenn wir wieder Dopingproben analysieren dürften. Okay, welche Art von Analysten brauchen wir? Einige Schattenkräfte haben den Untersuchungsausschuss umgangen und haben die Daten manipuliert. Und wir müssen wissen, wer das war. Wegen dieser Manipulation werden aktuelle und zukünftige russische Athleten ein wirklich großes Problem haben, nämlich, dass sie nur eingeschränkt an den nächsten internationalen Wettbewerben teilnehmen können. Zum Beispiel bei den Spielen in Tokio oder auch bei den Winterspielen in China. Ich denke, die Personen, die die Datenbank geändert haben, haben versucht, den Ruf von Athleten zu schützen. Dachten Sie in diesem Fall über den Ruf nach? Wer sind diese Athleten? Manche ehemalige Athleten haben heute Macht. Sie sitzen in einigen der Verwaltungsstrukturen.
Ex-athletes who now in the some of the who have the power, who sitting in the some of the governance and structures.
Well, critics would say that.
Nun, Kritiker würden sagen, dass innerhalb des WADA-Kodex auch eine nationale Anti-Doping-Agentur, also in diesem Fall die RUSADA, für das verantwortlich ist, was passiert. Das kann also eine Kritik sein, die ich Ihnen hier vorhalten kann.
Hold up here to you.
I want to tell you, we working with the 13 labs.
Ich möchte Ihnen sagen, wir arbeiten mit den 13 WADA-Laboren zusammen. Wir arbeiten aktiv mit 5 Laboren. Köln, Seibersdorf in Österreich, Stockholm, Lausanne und Gent. Und wir haben keinen Zugriff auf die Datenbank. Das ist unmöglich. Und wir hatten keinen Zugang zum Moskauer Labor. Ja, ich habe versucht, am Prozess beteiligt zu werden, als die Datenbank übertragen wurde. Aber die russische Sportbehörde hat meine Möglichkeit eingeschränkt, an diesem Prozess teilzunehmen. Und zur aktuellen Situation haben wir von der WADA Informationen erhalten. Was ich Ihnen sagen möchte, die RUSADA war an diesem Prozess nicht beteiligt. Und das gilt für den größten Teil des russischen Sports, der war daran nicht beteiligt, weil es nicht in seinem Interesse liegt. Das Umfeld ist jetzt genauso schockiert über die aktuelle Situation, weil sie alle Anstrengungen, Energie und Ressourcen reingesteckt haben, um sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Und jetzt merken sie, okay, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich problematisch sein, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Das ist die eine Frage. Aber die andere Frage ist, diese Manipulation in der Datenbank hat wirklich Probleme verursacht und den Ruf der russischen Regierung zerstört. Denn erinnern wir uns daran, was der Präsident gesagt hat. Wir müssen neue Menschen in die Sportbewegung einbeziehen. Wir sind daran interessiert, die Ressourcen für den Sport zu vermehren und weiterzuentwickeln. Und er hat unserem Olympischen Komitee die Aufgabe gegeben, sein Bestes zu geben, vor allem den russischen Leichtathletikverband bis Dezember wieder einzusetzen. Aber das ist jetzt unmöglich.
All the best, especially to reinstate Russian Athletics Federation till the December. But this is impossible now.
So you're thinking that Russia.
Sie denken also, dass Russland einen neuen Olympia-Ausschluss in Tokio erwartet.
Without any alternative.
Ja, ohne eine Alternative.
Another critic that can be held up is that.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass manche Experten eine Art Taktik vermuten. Jetzt, wo sie das Wort ergreifen und sagen, dass die RUSADA und Teile des russischen Sports nichts mit dem zu tun haben, was auf einer höheren Ebene passiert ist, und dass sie mit dieser Taktik versuchen, diese Teile des Sports von dem zu trennen, was passiert ist.
No, I want to tell and describe my position.
Nein, ich möchte nur meine Position beschreiben. Denn wissen Sie, bevor ich zum Sport gekommen bin, habe ich in der Wirtschaft gearbeitet. Und was ist der effektivste Weg, um ein Ziel zu erreichen? Differenzierung. Und ich hoffe, dass die WADA differenziert. Denn mit ihrer Herangehensweise legt sie fest, auf welcher Ebene die Sanktionen verhängt werden und welche Schwerpunkte die Sanktionen haben müssen. Und ich sage Ihnen, wir integrieren uns in die internationale Bewegung. Zum Beispiel in die unabhängige Integritätskommission, Athletics Integrity Unit des Weltleichtathletikverbandes, mit der wir eine gemeinsame Untersuchung gegen die russische Leichtathletik durchgeführt haben. Und ich widersetze mich extrem der derzeitigen Leitung des Leichtathletikverbandes. Ich fordere das Management des Verbandes, den Cheftrainer und alle Trainer, die in der Dopingkrise verwickelt sind, zu entlassen, weil wir echte Veränderungen innerhalb des russischen Leichtathletikverbandes brauchen. Wir haben auch an den Ermittlungen der WADA teilgenommen. Wir haben zum Beispiel auch mit der Internationalen Biathlon-Union zusammengearbeitet, um den russischen Biathlon-Verband wieder einzusetzen. Wir integrieren uns in viele, viele Prozesse. Und inzwischen ist die RUSADA eine wirklich zuverlässige Basis für die internationale Sport- und Anti-Doping-Bewegung. Vor allem, um zu beweisen, dass wir echte interne Veränderungen angestoßen haben. Weil wir einen Ansatz bieten, der auf gemeinsamen Prinzipien basiert. Und das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist. Die RUSADA, also die neue RUSADA, ist eine unabhängige Agentur. Und ich sage Ihnen, die russische Behörden mögen das nicht.
I want to tell you the Russian authorities dislike this position.
Well, it's a question. I mean, you're using very sharp words.
Nun, das ist eine Frage. Ich meine, Sie verwenden sehr scharfe Worte auch gegen die politischen Autoritäten, was in Russland ziemlich ungewöhnlich ist. Einige würden sogar sagen, es ist gefährlich, dies zu tun. Manch andere, die mit dem Finger auf bestimmte Leute zeigen wollten, sind unter verdächtigen Umständen gestorben. Die Frage ist also, wie kommt es, dass Sie das jetzt tun können?
This is my way. This is my mission way.
Das ist einfach mein Weg. Das ist meine Mission. Ich muss der Anführer unserer neuen RUSADA sein. Denn unsere neue RUSADA wird ein sehr nettes, junges Team haben. Sie glauben an mich. Und wir arbeiten als ein Team. Und ich beschütze sie und beschütze unsere neue RUSADA. Und ich schütze unsere Unabhängigkeit. Ich wehre mich, wir wehren uns gegen das System. Sie wissen, dass unsere Mission eine Eisbrechermission ist. Wir brechen das Eis unseres alten Systems und kappen für unsere Athleten die Wurzeln für unsere derzeitigen Athleten. Und wir setzen unsere Arbeit fort. Und wir werden gegen das System vorgehen. Es gibt Drohungen gegen mich. Aber auf jeden Fall ist die Wahrheit auf meiner Seite. Und ich arbeite und wir arbeiten im nationalen Interesse Russlands. Wir arbeiten für die aktuelle und die zukünftige Generation von Sportlern. Und deswegen frage ich, welche Interessen die Schattenkräfte haben, die für so große, tragische Probleme in unserem Sport sorgen.
To us, so huge tragedy problems for our sports.
You said you received some threats.
Sie sagten, Sie haben Drohungen erhalten. Können Sie das näher erläutern?
This is normal because I worked before as an anti-crisis manager and now I continue work because.
Das ist für mich normal, weil ich vorher als Krisenmanager gearbeitet habe und jetzt weiter arbeite. Wir müssen verstehen, in welcher Umgebung wir arbeiten. Und wir arbeiten unter Beschuss aus dem eigenen Lager mit ausländischen Kräften zusammen. Aber Schritt für Schritt binden wir neue Mitglieder in unsere Bewegung ein. Und ich möchte Ihnen sagen, ich sehe eine positive Zukunft, weil nicht die ganze Sportgerichtsbarkeit in Russland verdorben ist. Es gibt wirklich viele saubere Athleten in unserem Zuständigkeitsbereich. Es gibt viele professionelle Sportorganisatoren und Leiter in Sportorganisationen auf unterschiedlichen Ebenen. Aber sie sind keine Entscheidungsträger. Und meine heutige Aussage ist, wir müssen die Entscheidungsträger und Methoden extrem verändern, die unseren Sport in die tiefste Krise seiner Geschichte geführt haben.
Our sports to the deepest crisis in his history.
So you're saying that Sie sagen also, dass Sie keine Angst haben, zurückzukehren. Und Sie werden sogar zu Sportminister Pavel Kolobkov und Wladimir Putin gehen und mit ihnen darüber sprechen?
Ich glaube, dass Putin erst einige Wochen, nachdem wir die WADA-Auflagen erhalten haben, davon erfahren hat, wie groß die Krise ist. Das sind die Informationen, die ich habe. Er war nicht involviert, weil es überhaupt keine Priorität hatte. Und es ist sehr schade, dass unsere höchste Ebene der Macht ihre Aufmerksamkeit nicht auf die gegenwärtige Situation mit Doping in Russland richtet. Ich hoffe, dass unsere höchste Ebene, unserer Staat, seine Aufmerksamkeit auf dieses Problem lenken wird, denn wir brauchen mit Sicherheit echte Veränderungen.
Focus his attention on this problem, because today we extremely need real changes.
Juri Ganus im Gespräch mit Marina Schweizer über seine Kritik auch an Staatspräsident Wladimir Putin und ein mögliches Olympia-Aus auch 2020 und 2022. Noch einmal ausführlich und in Ruhe nachzulesen und zu hören auf deutschlandfunk.de/sport. André Kramaric hat in Minute 71 Hoffenheim mit 1:0 gegen Schalke 04 in Führung gebracht. Das ist der Blick in die Bundesliga. Wir kommen auch nochmal zum Fußball zurück jetzt in Sport am Sonntag hier im Deutschlandfunk, bleiben aber sehr politisch dabei. Die Debatten laufen seit fast 10 Tagen, zum Teil hitzig. Ist der Salutgruß der türkischen Fußballer eine verbotene politische Äußerung, eine Provokation oder einfach nur eine Unterstützung für Freunde und Landsleute im Krieg? Über die Reaktion hier aus Deutschland haben wir viel berichtet. Jetzt schauen wir in die Türkei und fragen uns, wie der Gruß dort diskutiert wird. Marion Senka berichtet aus Istanbul.
Wer salutiert, kann auch kämpfen. Türkische Nationalspieler an die Front versetzt. Mit diesem Titel kommentierte eine deutsche Satirezeitung das Verhalten zahlreicher Fußballspieler der türkischen Nationalmannschaft in den letzten Tagen. Angefangen hatte alles mit den EM-Qualifikationsspielen gegen Albanien und Frankreich vor rund einer Woche.
Das ist der Militärgruß für die Soldaten an der Grenze. Die Nationalmannschaft grüßt die Helden, unsere Soldaten.
Freut sich ein Fernsehkommentator, während ein Großteil der Nationalmannschaft nach Spielende salutierend auf dem Platz steht. In türkischen Augen eine ganz normale Geste, sagt Nationalspieler Meri Demiral, der sonst für Juventus Turin antritt.
Ich wünsche allen Gottes Barmherzigkeit. Allah soll unseren Soldaten helfen. Wenn wir sie mit unserem Sieg im Fußball glücklich gemacht haben, dann macht das auch uns glücklich. Mit Gottes Hilfe werden wir an der Europameisterschaft 2020 teilnehmen. Daran sollte niemand Zweifel haben.
Doch Zweifel gibt es. Die Türkei verstößt mit dem Einmarsch in Syrien nicht nur gegen Völkerrecht, sondern die Fußballer könnten mit ihrem Militärgruß gegen UEFA-Statuten verstoßen haben. Demnach sind politische Gesten und Äußerungen auf dem Platz nämlich nicht erlaubt. Darüber muss die UEFA-Disziplinarkammer noch entscheiden. In der Türkei regt sich unterdessen Widerstand. Schon nach der Begegnung mit Frankreich spielte der türkische Nationaltrainer Şenol Güneş den Ball an die Franzosen zurück.
Der militärische Gruß ist kein negatives Verhalten. Wir wollen ja nicht, dass unsere Soldaten in ein anderes Land einmarschieren. Aber wenn es hier in Frankreich Gewalt gäbe, dann würden die Franzosen das Gleiche tun wie wir.
Überhaupt würde die Türkei mal wieder unfair behandelt von der UEFA. Der türkische Sportminister Mehmet Muharrem Kasapulo erinnert daran, wie der französische Spieler Griezmann vor Präsident Macron salutierte. Konsequenzen gab es dafür nicht. Für Kasapulo unterscheidet sich dieser Fall nicht von den türkischen Militärgrüßen.
Die Doppelmoral des Westens muss jetzt ein Ende haben. Jeder weiß, dass unsere Botschaft wirklich eine Botschaft des Friedens ist.
Und eine Botschaft der Meinungsäußerungsfreiheit, betont der Minister. Kasapulo hat eine wichtige Botschaft an alle, die sich über die salutierenden Türken aufregen.
Wie kann man unseren freundlichen und vertrauten Gruß anders verstehen als einen Ausdruck von Meinungsfreiheit? Die Staaten, die sich selbst als Symbol der Meinungsfreiheit verstehen, sollten besser ihr eigenes Verständnis davon überdenken. Sie sollten nicht von sich selbst auf uns schließen.
Mit Politik habe der Militärgruß nichts zu tun, denn Fußball sei frei von Politik, beschwichtigen Fußballer und Politiker in der Türkei immer wieder. Tatsächlich gibt es ein Gesetz, das politische Statements in Stadien verbietet. Auf dessen Grundlage wurde zuletzt schon den Fans von Borussia Mönchengladbach der Eintritt in ein Istanbuler Stadion zeitweise verweigert. Sie hatten Flaggen mit christlichen Symbolen mitgebracht. Die Polizei sah darin eine politische Botschaft. Der Militärgruß der Nationalspieler dagegen eine kulturelle Angelegenheit und Kultur sei im Fußball erlaubt, betont der Journalist Nevzat Dündar von der regierungsnahen Zeitung Milliyet.
Christliche Fußballer machen zum Beispiel ein Kreuzzeichen. Und was machen Muslime? Die beten.
Dass türkische Spieler ihre Landsleute an der Front grüßen würden, sei nichts anderes.
Niemand wird beleidigt. Es handelt sich nicht um Faschismus, nicht um Politik, keine Provokation. In unserer Kultur gilt jeder geborene Türke als Soldat.
Und darauf sind in der Türkei schon viele Kinder stolz. In den sozialen Medien häufen sich Videos von Eltern, deren Nachwuchs es den Fußballern nachmacht.
Jeder Türke ist ein Soldat. Glücklich ist derjenige, der sich Türke nennt. Wir grüßen die Soldaten.
In der Türkei haben das Militär und der Fußball eine wichtige Gemeinsamkeit. Nationalstolz. Verbunden über die rote Flagge mit Halbmond und Stern gehören Militäreinsätze und Fußball unweigerlich zusammen. Ein besonders plakatives Beispiel dafür ist die neue Hymne der türkischen Nationalmannschaft. Das Video zeigt Kinder, die Fußball spielen, Tore der Nationalmannschaft und immer wieder jubelnde Soldaten. Soldaten, die aus Hubschraubern springen, Soldaten, die ihre Gewehre in die Luft reißen.
Meine Türkei, mein Mond und Stern sind wieder auf dem Weg ins Finale. Er ist mit Ruhm geebnet. Holt euch Feiertage, holt euch Siege. Es ist die Liebe zur Nation.
Heißt es darin auszugsweise. Fußball ist in der Türkei Nationalangelegenheit. Genauso wie der Krieg in Syrien. Der Ärger anderer Staaten über den türkischen Torjubel lässt die türkische Gesellschaft ein Stück weit zusammenrücken. Selbst Oppositionelle stehen auf der Seite der Fußballer und unterstützen so auch die Offensive in Syrien. Darüber kann sich vor allem einer freuen, der türkische Staatspräsident Erdogan. Er verteidigt seine Nationalmannschaft.
Ich möchte Allah bitten, dass die Militärgrüße unserer Athleten auch ihnen selbst Erfolg bringen sollen.
Fußball, Politik und Religion. In der Türkei alles eins. Zumindest solange sie den Angelegenheiten der Regierung nutzen.
Marion Senker über die Bedeutung der Politik im türkischen Fußball. Kommt er nun schnell oder dauert es noch lang? Kommt er überhaupt noch? Der Brexit. Seit Tagen, Wochen und Monaten bestimmt kein Thema so sehr die Diskussionen und Nachrichten wie der geplante EU-Austritt des Vereinigten Königreichs. Immer wieder wird auch gefragt, was ein Brexit für die Premier League, die stärkste Fußballliga der Welt, bedeuten könnte. Darüber habe ich vor dieser Sendung mit Henry Winter gesprochen. Er ist Chef-Fußballredakteur der Tageszeitung The Times. Vor dem Spiel heute zwischen Manchester United und dem FC Liverpool, das vor wenigen Minuten 1:1 zu Ende gegangen ist, wollte ich zunächst von ihm wissen, wie sehr sich die Fans mit dem Thema Brexit beschäftigen.
Nun, ich denke, es betrifft jeden im Land, weil alle unglaublich emotional geworden sind. Und ich denke, unabhängig davon, wie sie den Brexit sehen, sind alle im Land ziemlich sauer. Sie haben wahrscheinlich die Szenen gesehen, die Demonstrationen, die Proteste. Sie wissen, wie die Engländer sind. Wir interessieren uns normalerweise nur für Musik, Fußball und das Wetter. Alle reden über Fußball und es geht nur um den Brexit. Es gibt ein bisschen Wut auf die Politik in diesem Land. Und ich denke, dass man das bei Fußballspielen sehen und hören kann. Sie haben es mit bestimmten Zwischenfällen in dieser Saison, mit Missbrauch und viel Wut gesehen. Sie sehen es online. Ich denke, eines der Nebenprodukte des Brexits ist diese Wut, die in Fußballspielen zu spüren ist. Es gibt natürlich auch andere Gründe, Ergebnisse, Form und Ähnliches. Aber ich denke, die Spannungen im Land manifestieren sich bei einigen Fußballspielen.
Has football the power to Hat Fußball die Kraft, eine Brücke zu bauen zwischen Brexiteers und Remainern? Between Brexiteers and Remainers.
Das glaube ich nicht, denn das Zentrale am Brexit ist, dass er Familien, Generationen oder Freunde gespalten hat. Jeder hat eine andere Sichtweise. Ich denke also, wenn Sie Fußballfans fragen, könnte das auch gespalten sein, selbst innerhalb eines Vereins. Es kommt darauf an. Es ist in verschiedenen Gebieten unterschiedlich. Der Brexit hatte definitiv Auswirkungen auf den Fußball. Fußball kann ablenken, weil es eine so mächtige Kraft ist, denke ich, kann es helfen. Aber wir merken, dass wegen des Brexits bei Fußballspielen Wut in der Luft liegt. Sie finden das auch in Vereinen, bestimmten Vereinen wie Arsenal, Everton und Liverpool. Die machen so viel Arbeit in der Gesellschaft. Und ich denke, auch wenn es sich nicht um politische Organisationen handelt, die eine gewisse Sicht auf den Brexit haben, einige der Mitarbeiter, die in den gesellschaftlichen Programmen vieler Clubs arbeiten, merken, dass sie durch den Brexit ein bisschen mehr Arbeit zu erledigen haben.
Es gibt eine ökonomische Perspektive. Wir haben inzwischen eine Zurückhaltung, was die Bereitschaft angeht, in Unternehmen und Projekte in Großbritannien zu investieren. Spürt man das auch im Bereich des Fußballs?
Ich weiß nicht, ob das im Fußball so ist. Fußball ist so eine seltsame Welt. Es ist wie ein eigenes Mikroklima. Manchmal wollen gerade die Menschen in wirtschaftlich schwierigen Gegenden zum Fußball gehen, als Eskapismus, Flucht. Es ist wie in Hollywood in den 20ern und 30ern und der Depression. Damals gab es einige der ganz großen Stars der Studios. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist nicht so, dass weltweit weniger Menschen in den englischen Fußball investieren wollen. Ich meine, wenn ein Fußballverein zum Verkauf angeboten wird, für die meisten von ihnen, sogar wenn es sich finanziell nicht gerade um heiße Ware handelt, besteht auf der ganzen Welt immer noch großes Interesse von Menschen, die in den englischen Fußball investieren möchten. Ich denke, der englische Fußball wird immer noch als sehr attraktiv angesehen, trotz der Ereignisse im Rest des Landes.
So your opinion is, Sie glauben also, dass die Premier League auch nach dem Brexit die stärkste Liga der Welt bleibt?
Alle warten darauf, die Auswirkungen des Brexits auf das Land, aber auch auf den englischen Fußball zu sehen. Es besteht das Gefühl, dass es für einheimische Spieler, englische Spieler, die durch die Akademien kommen, gut sein könnte, weil es viel einfacher ist, mit ihnen zu arbeiten, als mit Spielern, die eine zusätzliche Arbeitserlaubnis benötigen. Also gibt es dieses Element. Ich denke, Sie werden sehen, dass die wirklichen Superstars, die besten Spieler aufgrund des Geldes und des Wunsches in einer so attraktiven Liga mit vollen Stadien und allem zu spielen, immer noch zum englischen Fußball in der Premier League kommen werden. Aber die mittelstarken Spieler, von denen glaube ich nicht, dass der englische Fußball noch so viele holen wird. Aber noch weiß das niemand. Bei der Premier League arbeiten Leute am Brexit. Beim Verband, der FA, arbeiten Leute am Brexit. Bei der Fußballliga arbeiten Leute am Brexit. Und im Moment kratzen sich viele Leute am Kopf, weil niemand etwas weiß. Aber sie sind nicht die Einzigen, das ist auch außerhalb des Fußballs ein Problem. Man muss sich nur das Unterhaus ansehen, um zu erkennen, dass niemand wirklich etwas weiß.
Times-Redakteur Henry Winter über den Brexit und mögliche Folgen für den Fußball in England. Auch dieses Gespräch finden Sie online auf deutschlandfunk.de/sport. Es war der große Traum für Olympiagastgeber Japan. 9 Monate vor den Spielen standen die Japaner zum ersten Mal im Viertelfinale der Rugby-Weltmeisterschaft. Die Gastgeber spielten sich mit starken Leistungen durch das Turnier. Heute aber war gegen die Springboks, war gegen Südafrika Endstation. Katrin Erdmann.
Das Team konnte nicht an seine vergangenen Leistungen anknüpfen. Japan war erstmals bei einer Rugby-WM überhaupt ins Viertelfinale gekommen. Zuvor hatte am Nachmittag Frankreich gegen Wales mit nur einem Punkt Rückstand verloren. Dabei hatte es in dem Spiel lange so ausgesehen, als würden die Franzosen gewinnen. Doch dann kassierten sie eine rote Karte. Wales kämpfte, konnte das Ruder aber erst in den letzten Minuten herumreißen. Der walisische Trainer Warren Gatland zollte beiden Teams im Anschluss Respekt.
Head off to France. I thought they were excellent today and very, very unlucky.
Man muss den Hut vor Frankreich ziehen. Sie haben exzellent gespielt und hatten sehr, sehr viel Pech. Aber ich bin auch stolz auf unsere Spieler, dass sie nicht aufgegeben haben. Bei den walisischen Fans war die Stimmung danach entsprechend ausgelassen. Einer tanzte im grünen Ganzkörperkostüm herum und ging hart ans Gericht mit seinem Team. Er sagte der Nachrichtenagentur Reuters:
Because we played absolutely terribly, but France played really well.
Wir haben wirklich schrecklich gespielt. Frankreich war sehr gut. Es war die schlechteste Performance von Wales, die ich in den letzten 5-6 Jahren gesehen habe. Und ich mache mir Sorgen um das Halbfinale. Enttäuscht, aber nicht tief unglücklich, ist auch dieser Franzose. Ich bin sehr stolz auf unsere Leistung. Es war ein sehr guter Kampf. Leider war die rote Karte verdient. Also da kann man nichts machen. Ich bin stolz, vor allem auch auf den Geist des Spiels. Wesentlich deutlicher war das Match zwischen dem amtierenden Rugby-Weltmeister Neuseeland und Irland ausgegangen. Die All Blacks verließen das Stadion in Tokio mit einem 46-14 Endstand. Zuvor hatte England den Gegner Australien ebenfalls souverän geschlagen.
Letzter Tag bei der Bahnrad-Europameisterschaft in Apeldoorn, bei der das deutsche Team einige Erfolge vorweisen konnte. Holger Gerska mit einem Fazit.
Es waren insgesamt gute Europameisterschaften für die deutschen Bahnradsportler. An jedem Tag gab es mindestens eine Medaille. Zum Abschluss gewannen die deutschen Meister Theo Reinhardt und Maximilian Bayer in einem spannenden Zweiermannschaftsfahren hinter Dänemark und den Niederlanden Bronze. Insgesamt war das die 9. Medaille für die deutsche Mannschaft. Im Finale des 500 Meter Zeitfahrens fehlte Lea Friedrich in ihrem insgesamt 17. Rennen dieser EM einfach die Kraft. Aber auch der vierte Platz ist für die erst 19-jährige Debütantin aus Dassow an der Ostsee klasse. In den anderen drei Disziplinen hatte sie mit zweimal Silber und einmal Bronze geglänzt. Pech hatte der deutsche Meister im 1000 Meter Zeitfahren. Dem Erfurter Magiocic fehlten 700 Sekunden zu Bronze. Das bedeutete Platz 5.
Ilas Bebu in der 84. Minute mit dem 2:0 für Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga. Das dürfte mindestens mal die Vorentscheidung sein in dieser Partie. Die weltbesten Tänzer im Standard Patterns zu Gast in Leipzig. Gestern fanden dort auf dem Messegelände die 10. Weltmeisterschaften der sogenannten Professionals statt. Achtelfinale bis Finale an einem Abend, ausgetragen als große Gala. Vor dieser Sendung habe ich mit Heidi Estler gesprochen. Sie ist Präsidentin des Deutschen Tanzsportverbandes. Und ich habe sie gefragt, wie sportlich so ein Turnier ist mit mehreren Runden an einem Abend. Wie sportlich für Tänzer und wie sportlich für die Organisation.
Also ich würde sagen, das ist für beide Seiten sehr sportlich, aber im positiven Sinne, weil man muss ja diese Runden einfach in einem Wettkampf, in einem Turnier nacheinander austragen. Und es ist in diesem Rahmen, in dem es gestern stattgefunden hat, also das war abends eine Ballveranstaltung, das ist für die Paare normalerweise etwas ganz Besonderes. Weil viele Turniere, auch Meisterschaften darunter, werden als sogenanntes Sportturnier, also ohne irgendwie festlichen Rahmen durchgeführt. Und sowas wie gestern, eine Weltmeisterschaft in eine Ballveranstaltung eingebettet, das ist schon was Besonderes, das ist auch für die Paare was Besonderes und wird von den Paaren eben sehr gerne und sehr gut angenommen. Die freuen sich da.
Wie besonders ist, dass so eine Weltmeisterschaft in Leipzig, also in Deutschland, stattfindet? Ist der deutsche Tanzsport da international in einer solchen Position, dass das regelmäßig stattfindet?
Also wir sind in der guten Position, dass wir in jedem Jahr, denke ich, eine, wenn nicht mehrere Weltmeisterschaften auf deutschem Boden haben. Das ist eine ganz tolle Sache. Da sind wir auch sehr froh, dass der Weltverband uns diese Weltmeisterschaften gibt. In Deutschland weiß man eben, was man hat. Da hat man normalerweise eine hervorragende Organisation. Da funktioniert alles. Das wissen die Paare, das wissen die Verbände. Und da dürfen wir, glaube ich, schon stolz drauf sein.
Tanzen gehört ja gesellschaftlich betrachtet immer noch zum guten Ton. Viele Jugendliche gehen noch in die Tanzschule. Es gibt auch die Kurse für die Hochzeitspaare. Warum interessieren sich vergleichsweise aber wenige Menschen in einer breiten Öffentlichkeit für Tanzsportveranstaltungen?
Also ich würde das nicht komplett unterstreichen. Also ich denke schon, dass großes Interesse da ist. Ist vielleicht einfach auch regional ein bisschen unterschiedlich. Also ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, wenn in Bremen eine Weltmeisterschaft der Formation Latein stattfindet, dann ist die große Messehalle ausverkauft mit ein paar tausend Leuten. Das ist an anderer Stelle auch so. Es gibt natürlich auch Veranstaltungen, die dann eben in kleineren Rahmen stattfinden. Aber da muss man einfach sehen, dass es unterschiedliche Inhalte sind, unterschiedliche Regionen und auch unterschiedliche Möglichkeiten der Ausrichter, vielleicht auch Sponsoren, Hallen und so weiter zu bekommen.
Wie wichtig ist es dann für Sie, die ganz große Öffentlichkeit anzusprechen, Fernsehübertragungen und dergleichen mehr, also die ganz große Bühne zu betreten?
Also wir sehen es schon als wichtig an, auf jeden Fall. Und wir sind ja nach wie vor als sogenannte Randsportart eingestuft im Tanzsport. Aber ich denke, wir haben trotz allem eine ganz gute Position, denn immer wieder haben wir die Chance, eben ins Fernsehen zu kommen, teilweise auch in den Regionalsendern oder in den Gebieten. Aber das finden wir einfach toll. Wir arbeiten dran. Wir finden das gut, dass es auch so Sendungen gibt wie Let's Dance beispielsweise, wenn ich das sagen darf. Da wird einfach nach außen gezeigt, dass dieser Sport einfach wirklich auch Sport ist, obwohl er auch immer schön und elegant aussehen soll und man eben nicht so wirklich sieht, dass es richtig anstrengend ist, weil man ja dann auch oft gute Miene macht, man lächelt und das suggeriert eben nicht diese Anstrengung, die aber auf jeden Fall dahinter steckt.
Viele Sportarten versuchen immer fernsehtauglicher zu werden. Manch eine Sportart verrenkt sich dabei auch, ändert die Regeln, versucht sich ein sehr fernsehtaugliches Aussehen zu geben. Ist das auch etwas, was Sie sich für den Tanzsport vorstellen könnten? Beispielsweise vergleichbare Bewertungen durch ein irgendwie objektives Bewertungssystem?
Ja, also das sind auch im Tanzsport mit Sicherheit Dinge laufen oder auch schon in der Vergangenheit geändert worden im Hinblick auf Fernsehtauglichkeit, auf Olympiatauglichkeit. Da hat unser Weltverband schon einiges geändert über die Jahre. Das ist nicht nur als Modernisierung zu sehen, wobei auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber eben auch im Hinblick auf die Fernseh- und Olympiatauglichkeit.
Wenn Sie Olympia schon ansprechen, da will ich natürlich nachfragen. Anfang der 2000er Jahre gab es mal sehr intensive Bestrebungen und Ambitionen, ins olympische Programm sich aufnehmen zu lassen oder den Versuch zu starten. Gibt es diese Bestrebung aktuell noch oder sehen Sie da keine Chance zurzeit?
Also die Bestrebungen, die sind auf jeden Fall nach wie vor da, sowohl als auf nationaler Ebene, also von Deutschland gesehen aus, als auch von unserem Weltverband, der WDSF. Jetzt ist es ja ganz aktuell so, dass wir mit Breaking sozusagen olympisch geworden sind oder vorläufig olympisch, wenn man so, das ist ja die Bezeichnung dafür.
Ist als Showwettkampf für Paris geplant?
Ja, ist als Medaillenwettkampf für Paris geplant. Eine ganz tolle Sache, fantastisch, ist eine Sparte, die auch im Tanzsport angesiedelt ist, ganz klar. Und für uns ist, sage ich ganz ehrlich, auch in gewissen Teilen ein wenig Neuland, mit dem man sich hier befassen muss. Es ist eine moderne, eine junge Sportart, bei der jetzt eben auch gefordert wird, dass man Strukturen beibringt und Dinge machen muss, die diese Sportart noch nicht kennt in dieser Form. Das ist viel zu tun, viel Arbeit, aber macht auch viel Lust auf mehr. Und wir sind also im Moment gerade voll motiviert, mit den Breakern zusammen da was auf die Beine zu stellen, dass das 2024 auch klappen kann.
Sind Sie eigentlich mittlerweile entschieden, ob Sie Sommer- oder Wintersport sind?
Also wenn ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen darf, das ist völlig wurscht, weil wir können unseren Sport im Sommer und im Winter machen. Aber wir sind den Wintersportarten zugeordnet.
Das heißt, im olympischen Wintersportkalender wäre ja vielleicht sogar noch ein bisschen Platz.
Ja, das kann sein. Wir nehmen die Sommer- und auch die Winterspiele. Da sind wir völlig offen.
Der Traum Olympia lebt bei den Tänzern, vielleicht auch bei den Winterspielen. Dann Heidi Estler im Deutschlandfunk-Interview. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Der Traum von Olympia, und zwar schon sehr konkret, den versuchen sich aktuell Sportler in vielen Sportarten zu erfüllen, nämlich dadurch, dass sie die Qualifikation schaffen. Das gilt beispielsweise auch für das Trampolinspringen. Von den deutschen Meisterschaften meldet sich Martin Krause.
Leonie Adam streckt freudig die Arme in die Höhe. Die 26-Jährige vom MTV Stuttgart hat soeben den Einzeltitel auf dem Trampolin gewonnen. Und noch auf dem Siegertreppchen glitzern Adams Augen plötzlich. Deutschlands beste Trampolinturnerin erinnert sich.
An Rio war überwältigend, wirklich dort starten zu dürfen. Also 2016 war schon hart, sich zu qualifizieren, aber das ganze System hat sich jetzt nochmal geändert. Um die Plätze streiten sich jetzt mehr Nationen.
Dennoch, Deutschlands Trampolin-Asse um Leonie Adam haben die Spiele in Tokio im kommenden Jahr natürlich im Blick. Allerdings auch noch eine richtige Tortur vor sich, sagt Ralf Schutz vom Deutschen Turnerbund.
Es gibt nur 16 Plätze pro Geschlecht, das ist richtig. Diese 16 Plätze werden ja auch noch mal wieder unterteilt. Ja, ich habe ja dann zum Beispiel alle Kontinente, die einen Startplatz bekommen. Das Gastgeberland bekommt natürlich einen Startplatz. Dann wird es dann schon eng.
Bei den Männern hat Matthias Pfleiderer vom MTV Stuttgart wohl die besten Aussichten auf ein Tokio-Ticket. Bei den Frauen hofft die frischgebackene deutsche Meisterin Leonie Adam auf ihre zweiten Olympischen Spiele.
Und wir bleiben noch in der Rubrik Träumen. Für American-Football-Spieler gibt es diesen einen großen Traum. In der NFL spielen, der nordamerikanischen Profiliga und dann natürlich auch beim großen Finale, beim Super Bowl. Seit einigen Jahren sucht die NFL international nach Talenten, um die besten Spieler zu gewinnen und natürlich auch, um den Markt für die Liga zu erweitern. Jetzt hat diese Talentsichtung zum ersten Mal in Deutschland stattgefunden. Sascha Staat war in Hennef dabei.
Sprints über 40 Yards, Gewichte stemmen beim Bankdrücken, dazu spezielle Konzentrationsübungen. Insgesamt 35 potenzielle NFL-Akteure werden an diesem Wochenende in der Sportschule Hennef getestet. International Combine heißt dieses Auswahlverfahren. Nur die besten von ihnen bekommen die Chance, ihr Talent für 3 Monate in den USA unter Beweis zu stellen, um eines Tages das Trikot der New England Patriots zu tragen oder für die Dallas Cowboys im Stadion vor über 100.000 Zuschauern aufzulaufen. Die NFL International Combine könnte zu einem nicht zu unterschätzenden Sprungbrett werden, denn Spielern, die nicht in den USA geboren wurden, räumt die Liga zusätzliche Kaderplätze ein. Die Spieler, die den einzelnen Teams zugeteilt werden, sind der 11. Spieler des zusätzlichen Trainingskaders, in dem sich eigentlich 10 Spieler befinden. Durch den zusätzlichen Platz im Kader fühlen sich die Teams wohler damit, einen dieser Spieler zu testen, erklärt Damani Leach, der als Chief Operating Officer hauptverantwortlich für die Entwicklung des American Football auf internationaler Ebene ist. Nicht nur er hat erkannt, dass die Sportart in den letzten 20 Jahren in Deutschland eine rasante Entwicklung genommen hat. Deutschland ist eines von nur wenigen Ländern, in denen es eine etablierte, gut organisierte Liga gibt. Kanada, Mexiko, Japan und Deutschland sind außerhalb der USA die Länder, in denen auf zumindest einem semiprofessionellen Level Football gespielt wird. Seit 2 Jahren sucht die NFL gezielt neue Talente auf der ganzen Welt. Das hat 2 Gründe. Zunächst gibt es eine begrenzte Anzahl an Spielern, die Football auf einem hohen Niveau spielen können. Wir wollen sie finden, völlig unabhängig davon, aus welchem Land sie kommen. Und wir wollen unsere weltweite Fanbase vergrößern. Wir wissen, dass wir bessere Chancen haben, Fans in bestimmten Ländern zu erreichen, wenn ein Spieler aus ihrem Land mit dabei ist. Eine größere Auswahl bei den Talenten ist ein offensichtlicher Grund für das neu geschaffene Programm. Das liebe Geld ein anderer. In der vergangenen Saison setzten die 32 Clubs satte 14,5 Milliarden Euro um. Keine andere Liga stößt weltweit in solche Dimensionen vor. Im Fußball bringt es die englische Premier League als umsatzstärkste Liga auf 6,6 Milliarden Euro. Nicht einmal die Hälfte. Doch die Macher der NFL haben schon lange das Potenzial erkannt, das der globale Markt für sie bietet. Nicht umsonst werden seit einigen Jahren 3 Spiele pro Saison in London ausgetragen. 5 Deutsche sind in Hennef mit dabei. Einer davon ist Kai Wulbrandt von den Frankfurt Universe aus der German Football League. Er ist bereits 25 Jahre alt, doch das hält ihn nicht davon ab, es hier zu versuchen. Mut macht ihm das Beispiel des Stuttgarters Jakob Johnson. Er wurde in dieser Saison der erste Spieler überhaupt, dem der Sprung über das sogenannte International Pathway Program in die NFL gelang.
Er hat was sehr Großes geleistet. Er hat es bei den Patriots geschafft, jetzt leider verletzt. Aber das ist halt ein Riesenvorbild, was er dann zustande gebracht hat.
Wulbrandt ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man sich als Quereinsteiger auch noch mit Mitte 20 im Football etablieren kann.
Zum Football gekommen bin ich, weil ich beim Handball mit meinem Trainer Streit hatte und dann mal Football ausprobiert habe. Da hat ein neuer Verein in der Stadt aufgemacht. Habe ich 4 Spiele gespielt, bin dann nach Frankfurt. Ja, und das war so ziemlich der Background von meinem Football.
Nun kann er einer von maximal 8 Spielern werden, die zu Trainingscamps in den USA eingeladen werden, um irgendwann als nächster Deutscher den Sprung in die NFL zu schaffen. Das gelang zuletzt immer mehr Spielern und ist ein weiterer Grund, warum die Liga sich in diesem Jahr für Deutschland als Austragungsort der International Combine entschieden hat. Wulbrandt selbst geht die Sache recht gelassen an.
Also wenn es jetzt nicht klappen sollte, wird jetzt keine Welt untergehen. Es ist eine sehr tolle Möglichkeit, das zu schaffen. Ich werde es wieder probieren, aber ich habe zu Hause mein Studium noch. Ich arbeite, habe eine Freundin. Frankfurt ist auch eine coole Stadt. Cooler Verein, also von daher passt es.
Kai Wulbrandt im Beitrag von Sascha Staat zur NFL-Talentsichtung in Deutschland. Abpfiff in der Fußball-Bundesliga. Hoffenheim schlägt Schalke mit 2:0 und verhindert die Tabellenführung der Königsblauen. Julia Metzner.
Entsetzen und Enttäuschung in den Augen des FC Schalke 04 und Erleichterung bei der TSG 1899 Hoffenheim. Hoffenheim gewinnt ein Spiel mit 2:0, das Schalke niemals hätte verlieren dürfen, weil der FC Schalke 04 über eine Stunde lang das absolut dominante Team war, weil die TSG 1899 Hoffenheim keine Mittel fand, überhaupt nicht stattfand, nicht da war, nicht körperlich präsent war, nur Schalke spielte. Aber Schalke traf das Tor nicht. 2-mal Schöpf und 1-mal Caligiuri vergaben in der ersten Hälfte. Und dann war es Ilas Bebu zur Pause eingewechselt, der Hoffenheimer Stürmer, der die Wende brachte. Er leitete das 1:0 durch André Kramaric ein und erzielte das 2:0 4 Minuten vor Ende selbst. Natürlich Hoffenheim gewinnt mit 2:0 gegen den FC Schalke 04.
Zum Ende noch nach Norwegen, zum Gastland der zu Ende gegangenen Frankfurter Buchmesse. Der dort viel gerühmte Karl-Ove Knausgård ist großer Fußballanhänger und hat sich 2014 ein literarisches Duett mit dem schwedischen Schriftsteller Fredrik Eklund geliefert. Es ist ein fast täglicher Dialog mit dem roten Faden Fußball-WM. Aber die Spiele, das Setting in Brasilien und Schweden, wo Knausgård lebt, bieten auch immer wieder Anlass, sich über frühere Fußballbegegnungen, persönliche Erlebnisse abseits des Spiels und Alltägliches während dieser 4 Wochen WM auszutauschen.
Er war in Brasilien, ich war zu Hause in Schweden, passte auf die Kinder auf und wir schrieben uns über das Leben, sehr persönliche Dinge, Politisches, aber wir kamen immer wieder zurück zum Fußball und unserer Liebe zum Fußball.
Wie groß ist Ihre Fußballliebe?
Die ist schon sehr groß. Ich wünschte, ich könnte mehr Fußball schauen, als ich es tue. Aber ich liebe es und ich denke, einer der Gründe ist, dass es unprätentiös ist. Es ist sorglos, einfach zum Genießen.
Karl-Ove Knausgård im Deutschlandfunk, im Gespräch mit der Kollegin Jessica Sturmberg. Ein Auszug aus unserem Sportgespräch heute Abend ab 23.30 Uhr zur Frankfurter Buchmesse. Zum Schluss noch zum Tennis. Andy Murray hat zum ersten Mal seit seiner Hüft-OP wieder ein Turnier gewonnen. Den ersten Turniersieg seit den French Open auch für Kevin Krawitz und Andreas Mies in Antwerpen. Julia Görges hat dagegen im Finale von Luxemburg verloren. Das war Sport am Sonntag heute mit Matthias Friebe. Im Namen von Redaktion, Regie und Technik, danke fürs Zuhören.